Deutschlandfunk Nova. Update.
If Schengen dies, Europe will die.
Wenn der Schengen-Raum stirbt, stirbt Europa, hat EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos beim Treffen der europäischen Innenminister heute in Luxemburg gesagt. Und doch verlängern gerade immer mehr europäische Staaten die Ausnahmegenehmigungen für Grenzkontrollen. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Ich bin Maike Rosenplänter.
Update.
Gestern schon hatten Deutschland und Frankreich angekündigt, die Kontrollen an den Grenzen zu anderen europäischen Staaten ab Mitte November um 6 Monate zu verlängern. Heute dann unter anderem Schweden. Innenminister Thomas de Maizière.
Der Grund dafür ist die angespannte Sicherheitslage im europäischen Gefahrenraum im Blick auf den internationalen Terrorismus und der weiterhin mangelhafte Schutz der europäischen Außengrenzen.
Das Ganze soll aber weiterhin nur befristet gelten. Vor allem per Flugzeug aus Griechenland und über die österreichische Grenze versuchen Migranten noch immer unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Auch Österreich will seine Grenze besser schützen, vor allem am Brenner, beim Güterverkehr, der aus Italien kommt, sagte der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka.
Weil wir verstärkt ein Aufkommen über den Güterzugsektor sehen, dass Flüchtlinge das nutzen. Und wir werden heute auch noch ein Gespräch führen für trilaterale Streifen, weil das haben wir gesehen, dass das erfolgreichste Mittel ist, das wir schon in Italien gemeinsam kontrollieren, um damit den Ansturm zu verhindern.
Wegen der anhaltenden Terrorgefahr hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, den Zeitraum für Kontrollen von 2 auf 3 Jahre zu erhöhen. Und das, obwohl die Kommission eigentlich gegen dauerhafte Grenzkontrollen im Schengen-Raum ist. Dazu gehören 26 Staaten, darunter Deutschland, Dänemark, Frankreich, Island, die Schweiz und Ungarn. Normalerweise kann man zwischen diesen Staaten hin und her reisen, ohne an der Grenze kontrolliert zu werden. Dabei geht es auch um das Thema, wie Flüchtlinge fair in Europa verteilt werden können. Bisher ist das Land in der Verantwortung, in dem ein Flüchtling zuerst europäischen Boden betritt. Das ist meistens Italien oder Griechenland. Eine Mehrheit der EU-Länder könnte eine Reform dieses Gesetzes gegen eine Minderheit durchdrücken. Besser wäre es aber, einen Kompromiss zu finden, mit dem alle leben können, sagte de Maizière.
Wir versuchen, ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen bei den Verhandlungen. Und zweitens ist das sicher das letzte Mittel.
Eigentlich sollte eine Lösung bis Ende des Jahres gefunden werden. Vermutlich wird das aber nicht klappen, weil die Differenzen zwischen den Staaten noch zu groß sind.
Was sonst noch wichtig war?
Die irakische Zentralregierung hat Meldungen über eine Militäroperation in der Kurdenprovinz Kirkuk zurückgewiesen. Die Nachrichtenagentur AFP hatte berichtet, dass dort ein Kampf zwischen der irakischen Armee und den Peschmerga unmittelbar bevorstünde. Als Peschmerga werden die Streitkräfte der autonomen Region Kurdistan bezeichnet. Dass eine solche Militäroperation tatsächlich bevorsteht, wurde von einem Sprecher des gemeinsamen Koordinierungsbüros, das die Peschmerga und die Armee für den Kampf gegen den IS unterhalten, dementiert.
Die Führung unserer gemeinsamen Kräfte bestreitet strikt irgendeine neue militärische Operation in Südkirkuk. Leider bestehen einige Medien darauf, die Nachrichten zu fälschen und die Lage zu eskalieren. Die Kräfte, die im Einsatz sind, sind die, die zuvor Hawija vom IS befreit hatten. Sie sind dabei, die Gegend weiter zu säubern und die Sicherheit wiederherzustellen.
Kirkuk ist eine ölreiche Region, die der Irak auf keinen Fall verlieren will. Vor 3 Wochen hatten sich dort die Kurden mit großer Mehrheit für die Unabhängigkeit von Bagdad ausgesprochen. US-Präsident Donald Trump will heute Abend ankündigen, wie es im Streit um das Atomabkommen mit dem Iran weitergeht. Er wird eine Rede in der Internationalen Atomenergiebehörde halten, die dafür zuständig ist, die iranischen Nuklearanlagen zu kontrollieren. Trump hatte schon in einem Strategiepapier angekündigt, dass sich die USA darauf konzentrieren würden, den, Zitat, destabilisierenden Einfluss des Irans und dessen Unterstützung des Terrorismus zurückzudrängen. Laut US-Regierung muss das Atomabkommen strikt durchgesetzt werden. Wenn Trump tatsächlich aus dem Atomdeal aussteigen will, dann muss sich der US-Kongress noch mit dem Thema befassen. Aus dem Iran heißt es, dass das Atomabkommen mit einem Ausstieg der USA am Ende wäre. International sorgt Trumps Kritik an dem Atomabkommen für Besorgnis. Neben China und Russland hat auch die Bundesregierung die USA aufgerufen, an dem Abkommen festzuhalten. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert ist der Vertrag wichtig, um zu verhindern, dass der Iran nuklear aufrüstet. Mehr zu dem Thema auch gleich in der Redaktionskonferenz hier bei Deutschlandfunk Nova. Deutsche Grundschüler bringen offenbar immer schlechtere Leistungen.
Zu den Ergebnissen, ich glaube, das kann man offen kommunizieren. Die Ergebnisse sind ernüchternd.
Hat Susanne Eisenmann gesagt, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Sie hat heute eine Studie der KMK zur Leistung von Grundschülern vorgestellt. Laut der Studie ist das Niveau in einigen Bundesländern seit 2011 deutlich runtergegangen, darunter Nordrhein-Westfalen, Bremen und Berlin. Geprüft wurden rund 30.000 Viertklässler aus allen Bundesländern. Sie wurden in Lesen, Zeichensetzung und Mathematik getestet. Am schlechtesten schnitten dabei die Schüler in Bremen und Baden-Württemberg ab. Gründe für das sinkende Leistungsniveau sollen Zuwanderung, die Umsetzung der Inklusion in den Schulen und vor allem Lehrermangel sein.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz sorgt das Abschneiden der Viertklässler für kontroverse Diskussionen. Viele sehen als Hauptursache die Zuwanderung. Kuano Braun hält auf Facebook dagegen. Migration ist sicher ein großes Problem, rechtfertigt aber nicht die Länderunterschiede, und Kinder sind eigentlich bei Geburt gleich. Also liegt es sicher an der Bildungsferne mancher Eltern und Volksgruppen, aber sicher auch an der Bildungspolitik der Länder. Das meint auch Wolfgang Heubach bei Spiegel Online. Die Bildungspolitik in Deutschland ist doch längst zur Spielwiese von inkompetenten Politikern verkommen. Die Schüler sind Versuchskaninchen für jeden Blödsinn. Damit verschleudert Deutschland sein geistig dringend notwendiges Potenzial und Kapital für die Zukunft. Mario Egger formuliert es auf Facebook mit einer Frage. Wie kann das sein, wo doch alle Parteien, egal wo, immer im Verlauf des Wahlkampfs postulieren, dass Kinder und Bildung doch das Wichtigste sind? Dr. Bashir nennt auf tagesschau.de eine andere mögliche Ursache. Insgesamt beobachte ich einen Trend dazu, dass alles möglichst leicht sein muss. Aber leider ist Lernen Arbeit. Dazu braucht es auch Durchhaltevermögen, das im Zeitalter des Zappens und des ständigen Wechsels von Facebook zu Twitter womöglich nicht mehr jeder aufbringt. Hermine Herrmann sieht auf Facebook auch eine Mitschuld der Eltern. Kinder werden in Kitas und OGS verwahrt, ohne je Sozialkompetenz gelernt zu haben oder dass Leistung sich tatsächlich lohnen kann. Viele Eltern arbeiten sich in schlecht bezahlten Jobs ab und haben schlicht nicht mehr die Kraft, sich angemessen zu kümmern.
Was noch wichtig wird.
In Niedersachsen wird am Sonntag gewählt. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD voraus. Wer am Ende eine regierungsfähige Koalition bildet, ist deshalb noch komplett offen. Ampel, Jamaika, GroKo. Nach aktuellem Stand wäre das alles möglich. Und auch Rot-Rot-Grün ist nicht ganz ausgeschlossen. Ob allerdings der Linkspartei diesmal der Einzug in den Landtag gelingt, ist noch unklar. Die Ergebnisse gibt's am Sonntag hier bei Deutschlandfunk Nova. Gewählt wird auch in Österreich, nämlich ein neues Parlament. Auch hier ist laut der Umfragen noch alles offen. Mal liegt der Sozialdemokrat Christian Kern vorne, mal der derzeitige österreichische Außenminister Sebastian Kurz von der ÖVP. Er würde gerne zum jüngsten Regierungschef Europas aufsteigen. Klar ist aber schon jetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass die EU-feindliche FPÖ in einer Koalition in die Regierung kommt, ist sehr hoch. Denn auch mit den Sozialdemokraten gibt es viele Übereinstimmung in der Sozialpolitik.
Und sonst in der Welt?
In Madagaskar erkranken immer mehr Menschen an Pest. Laut Hilfsorganisationen hat sich die Zahl der Infektionen innerhalb von einer Woche verdoppelt. Das Rote Kreuz und der Rote Halbmond haben ein Behandlungszentrum mit einem medizinischen Team und 50 Betten auf die Insel geschickt. Dadurch sollen Patienten besser isoliert und behandelt werden können. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind auf Madagaskar vor der südostafrikanischen Küste bisher 560 Fälle von Pest gemeldet. Dutzende Menschen sind schon daran gestorben. Viele Schulen blieben deshalb diese Woche geschlossen. Es wird befürchtet, dass sich die Krankheit auch in andere Länder ausbreitet. Diese Woche wurde ein Fall auf den Seychellen gemeldet. Der Mann hatte sich während einer Reise nach Madagaskar mit Lungenpest infiziert. Menschenrechtler kritisieren immer wieder den Umgang mit Regimegegnern in China. Jetzt hat die Gesellschaft für bedrohte Völker eine neue, konkrete Sorge geäußert. Laut der Organisation arbeitet der chinesische Staat an der Entwicklung einer flächendeckenden Gesichtserkennung, um sie bei Demonstrationen einzusetzen. Sie soll in der Lage sein, chinesische Bürger in Menschenansammlungen innerhalb von Sekunden zu erkennen. Der Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker nannte die Technik einen Albtraum für Bürgerrechtler und Datenschützer. Im US-Bundesstaat Texas ist ein 38-Jähriger hingerichtet worden. Er war verurteilt, weil er einen Gefängniswärter ermordet haben soll. Der oberste Gerichtshof der USA hatte es abgelehnt, die Exekution auszusetzen, obwohl eindeutige Beweise gegen den Mann fehlten. Der 38-Jährige war im Alter von 15 Jahren als mutmaßlicher Komplize seines Vaters in einem Mordfall festgenommen worden. Er wurde zu 99 Jahren Haft verurteilt. Grundlage war ein umstrittenes Gesetz in Texas, wonach ein Komplize die gleiche Strafe bekommt wie der Mörder. Zu Tode verurteilt wurde er 5 Jahre später, weil er angeblich einen Gefängniswärter erstochen haben soll. Die Hinrichtung war die 6. dieses Jahr in Texas und die 20. in den USA.
Wissensnachrichten.
Orcas oder Schwertwale sind beeindruckende und wunderschöne Tiere. Dass diese schwarz-weißen Riesen ins Meer und nicht in einen Wassertank gehören, das wissen inzwischen eigentlich alle. Trotzdem werden noch viele Schwertwale in Gefangenschaft gehalten. Wie schlecht es den Orcas dabei geht, das zeigt jetzt eine neue Studie, die sich Anna Berling angesehen hat. Anna, was haben die Autoren dieser Studie denn genau untersucht?
Ja, die Forscher, darunter übrigens auch ehemalige Orca-Trainer, die haben sich auf die Zähne konzentriert. Und zwar haben sie die Gebisse von 29 Schwertwalen untersucht, die in Aquarien in den USA und auf Teneriffa leben, alle in Themenparks des US-Unternehmens SeaWorld.
Und SeaWorld hat die Wissenschaftler einfach so an die Orcas rangelassen?
Die haben das wahrscheinlich erstmal gar nicht gemerkt, dass diese Studie lief, denn dafür wurden einfach hochauflösende Fotos benutzt, die ganz normal während der Öffnungszeiten der Parks gemacht wurden. Diese Fotos haben Experten ausgewertet und dabei zeigte sich, dass alle untersuchten Orcas Zahnprobleme hatten. 2/3 hatten mittelschwere bis schwere Schäden, also beispielsweise zerbrochene Zähne oder Löcher.
Wie kommt es dazu? Am Futter können sich die Wale ja schlecht ihre Zähne ausgebissen haben. In den Aquarien gibt es ja nur tote Fische zu fressen, oder?
Ja, am Fressen liegt es nicht, sondern die Forscher sagen, dass die Schwertwale zum Beispiel aus Langeweile an Stahltanks oder Betonteilen rumknabbern. Außerdem gibt es noch ein weiteres Problem. Bei knapp 2/3 der untersuchten Orcas wurde so eine Art Wurzelbehandlung gemacht. Da wird ein Loch gebohrt und das Zahnmark aus dem Zahn gezogen, damit sich zum Beispiel eine Entzündung nicht weiter ausbreitet.
Ja, und damit habe ich schon mal Erfahrungen gemacht. Das gibt es ja auch beim Menschen.
Ja, das ist sehr unangenehm. Nur anders als beim Menschen werden die Löcher, die gebohrt werden, bei den Orcas nicht gefüllt, sondern offen gelassen. Das hat zur Folge, dass sie täglich mit Chemikalien ausgespült werden müssen. Und die Orcas bekommen deshalb auch sehr viele Antibiotika verpasst, zum Teil auch prophylaktisch, was ihrem Immunsystem schadet. Unterm Strich sagen die Forscher, dass der schlechte Zustand der Zähne ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass auch der Gesundheitszustand insgesamt bedenklich ist. Ganz zu schweigen davon, dass die Orcas wahrscheinlich auch echt fiese Zahnschmerzen haben.
Fies, die armen Orcas. Von den ganz großen kommen wir jetzt zu den ganz kleinen Tieren. In New York mutieren die Mäuse.
Ja, offenbar. Und schuld daran sollen Burger, Pommes und Pizza sein. Forscher aus den USA gehen davon aus, dass Fastfood dazu führen kann, dass über kurz oder lang neue Mäusearten entstehen. In einer neuen Studie schreiben sie, dass sich die DNA von Stadt- und Landmäusen jetzt schon unterscheidet.
Und an welcher Stelle kann man das schon sagen?
Die Forscher haben knapp 50 Mäuse in New Yorker Stadtparks eingefangen und deren Erbgut mit dem von Landmäusen verglichen. Und da waren bei den Stadtmäusen zum Beispiel die Gene verändert, die für die Verdauung von Fettsäuren zuständig sind. Und das führen die Wissenschaftler auf die besonders fettigen Fastfood-Krümel zurück, die in der Stadt für die Mäuse abfallen. Die These der Forscher, diese Veränderungen werden weitergehen, bis die Stadtmäuse eine ganz neue Art bilden, die sich mit den Landmäusen dann auch gar nicht mehr kreuzen lässt. Um diese These endgültig zu belegen, müssen aber noch mehr Mäuse untersucht werden.
Da entsteht dann also vielleicht eine neue Art der Pizzamaus.
Ja.
Kommen wir zum Schluss noch zu einer richtig guten Nachricht. Das Ozonloch ist so klein wie selten.
Das hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mitgeteilt. Es ist zurzeit immer noch maximal 20 Millionen Quadratkilometer groß. Seine Größe schwankt ja. Das klingt vielleicht nach viel, aber tatsächlich war das Ozonloch nur einmal in den letzten rund 30 Jahren kleiner.
Und wie kommt's?
Ja, zum einen sind die klimatischen Bedingungen gerade günstig. Die Stratosphäre über der Arktis war im September relativ warm. Die Temperatur da schwankt natürlicherweise immer mal. Und zum anderen scheint aber auch der Umweltschutz zu wirken. Seit es vor ungefähr 30 Jahren die internationalen Abkommen zum Schutz der Ozonschicht gab, hat sich ihr Zustand gebessert. Sie ist auch wieder dicker geworden. Und wenn sich weiter alle an diese Abkommen halten, sagt das DLR, könnte sich die Ozonschicht bis 2060 komplett erholt haben.
Und mit dieser guten Nachricht beenden wir diese Woche in den Wissensnachrichten. Danke, Anna.
Wetter.
Der Abend bleibt überall trocken und mild. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 7 bis 15 Grad. Das Wochenende hat viel Sonne im Gepäck und nur wenige Wolken. Dazu Höchsttemperaturen zwischen 16 und 23 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.